Herzlichen Dank an Frau Stadträtin Frauenberger. Nun kommen wir zum ersten inhaltlichen Input. Die erste Referentin arbeitet als Kommunikationswissenschaftlerin und Lehrbeauftragte an der Universität Wien. Sie beschäftigt sich mit der Rolle von Emotionen im Kontext der Aneignung digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien. Hierbei konzentriert sie sich auf die transkulturelle Forschung zu Jugendmedienkulturen zwischen und in Asien und Europa. In ihrem Vortrag geht sie nun auf die Ambivalenz zwischen distanzierter Verbundenheit und dem Zwang zur Dauerkommunikation ein. Wir freuen uns auf den Vortrag von Margarita Köhl.
Ja, guten Tag, es freut mich sehr, dass ich heute den ersten Input-Vortrag hier halten kann. Ja, wie gesagt, ich werde mich in meinem Vortrag hauptsächlich auf eine Forschungsarbeit beziehen, an der ich in den letzten 4 Jahren mitgearbeitet habe. Das waren Forschungen zum Thema sozialer Wandel durch digitale Technologien in Thailand, Taiwan und Österreich. Also ich habe auch dort längere Zeit gelebt und geforscht und auch in Österreich sehr viele Daten erhoben. Heute wird es darum gehen, wie diese neue Sozialform, die da entsteht, diese distanzierte Verbundenheit, auch natürlich einen sozialen Wandel anregt, der aber nicht nur sozusagen reibungslos verläuft, sondern natürlich auch viele Paradoxien und Ambivalenzen mit sich bringt. Also diese beiden Studienteilnehmerinnen, was könnten die beiden gemeinsam haben? Markus stammt aus Wien und ist 22 Jahre alt, Neu ist aus Bangkok und ist 21 Jahre alt. Ja, beide haben eines gemeinsam, sie sind Teil eines urbanen Lebensstils, ja. Wie schon vorhin erwähnt, sie repräsentieren diese Generation der Digital Natives. Im Grunde gibt es sozusagen so eine Art digitalen Medienalltag. Was wir allerdings sehen, ist, dass diese Gruppe der Digital Natives eine sehr, sehr heterogene Gruppe ist. Also man kann nicht sagen, dass alle, die Zugang zu diesen neuen digitalen Technologien haben, auch diese profitabel für ihre eigene Zukunft nutzen können. Grundsätzlich kann man sagen, wie auch vorhin schon erwähnt, Jugendliche oder Heranwachsende leben zunehmend in solchen Hybrid Spaces, das heißt, die digitale Sphäre ist von der Offline-Sphäre nicht mehr zu trennen. Also nicht so, wie das ältere Generationen wahrnehmen, dass das wirklich zwei unterschiedliche Räume sind, sondern das ist sehr stark verknüpft, auch natürlich durch das, dass immer stärker der Zugang auch über mobile Gadgets funktioniert. Was auch ein wichtiger Punkt ist, klassische Sozialisationsagenturen wie die Familie oder die Schule verlieren ja immer mehr an sozusagen Interventionsmöglichkeiten. Vielfach sozialisieren sich Jugendliche über Medien, nehmen diese Problemlösungskapazitäten, die dort angeboten werden, auch sozusagen für sich wahr. Es gibt eben diese Theorie der Selbstsozialisation oder eben Mediensozialisation. Aber wenn wir uns die Digital Natives sozusagen ansehen, dann sehen wir auch, dass das nur 5,2% der Weltbevölkerung sind, was mich auch schon zum nächsten Punkt bringt, nämlich zur sozialen Gerechtigkeit. Inwiefern ist sozusagen gesellschaftliche Teilhabe auch an die Teilhabe an diesen Medientechnologien gekoppelt, und wir sehen, dass es sozusagen den Digital Divide nach wie vor gibt. Er ist halt jetzt nicht mehr definiert über den Zugang zu den Technologien an sich, sondern hat sich verlagert und ausdifferenziert, sodass der sozioökonomische Status natürlich von den Nutzerinnen auch noch immer ausschlaggebend ist für ihre Nutzungsweisen. Ja? Das heißt, es gibt nach wie vor innerhalb der EU, innerhalb der Gruppe der Digital Natives natürlich sehr große Ungleichheiten. Ja? Und die gilt es natürlich da auch irgendwie zu bekämpfen. Eine Studie zu Vertrauen und Sicherheit im Internet hat auch gezeigt, gibt es auch eine aktuelle von 2014, die dann das nochmal evaluiert hat, dass sozusagen der Umgang mit Privatsphäre und mit diesen Technologien sehr stark eben an das Milieu, aus dem die Nutzer kommen, gekoppelt ist. Und es gibt eben diese Gruppe der Digitalsouveränen, die eben das sehr gut für ihre Zukunft auch nutzen können, aber es gibt andere Gruppen in der Gesellschaft, die sozusagen hier nicht so positiv partizipieren können. Das heißt, Ausgangspunkt von meinem Vortrag ist sozusagen, wie auch die gesellschaftliche Teilhabe da sozusagen verstärkt werden kann oder verbessert werden kann. Es gibt auch diese These, dass es Zeit zu verschwenden mit digitalen Technologien, dass das sozusagen der neue Digital Divide ist, weil sozusagen Mobilkommunikationstechnologien sind jetzt mittlerweile schon weltweit überall nutzbar und zugänglich, aber wie sie genutzt werden, ist noch immer sehr unterschiedlich und ob jemand sie wirklich für seine für eben Teilhabe an der Gesellschaft nutzen kann, hängt vielfach mit anderen Faktoren zusammen als nur mit diesem Zugang. Ja? Also in meinem Vortrag möchte ich Ihnen jetzt kurz darstellen, welche Motivationen haben Heranwachsende überhaupt, beziehungsweise welche Praktiken wenden sie an im Zusammenhang mit digitalen Technologien. Da wird Ihnen vieles natürlich schon aus dem Alltag bekannt vorkommen. Wie beeinflussen sich technologische und soziale Entwicklungen wechselseitig? Welche Mechanismen gibt es da? Warum übt das so eine Faszination aus? Welche Spannungsfelder können wir da auch feststellen? Und welche Perspektiven gibt es da, wie man sozusagen in weiterer Folge umgehen kann mit diesen Entwicklungen? Die Spannungsfelder, die ich da ausloten möchte, sind sozusagen das Jugendliche oder Heranwachsende sich vielfach da sozusagen in, dass sich dieses Bedürfnis nach sozialer Einbettung teilweise widerspricht mit diesen Kontrollmechanismen, die da jetzt zum Beispiel sich entwickeln. Genau, Smombies, es gibt jetzt verschiedenste Ausdrücke dafür, was wir ja tagtäglich auch beobachten. Hier eine Gruppe von meinen Studierenden aus Taiwan, das könnte aber genauso auch in Wien aufgenommen sein, das Foto der Head-Down-Tribe, jeder schaut auf sein Handy, was machen die da eigentlich, fragt man sich dann des Öfteren, beziehungsweise ist man selbst auch schon sehr app-dependent, also abhängig von diversen Apps. Was die Zahlen sagen, die GYM-Studie 2014, 26 Mal pro Tag wird WhatsApp zum Beispiel aufgerufen durchschnittlich, beziehungsweise ja, 88 Mal auf das Smartphone gegriffen und 53 Mal durchschnittlich eine App entsperrt. Also das ist schon, man merkt, diese Durchdringung ist schon sehr groß und auch schon 6- bis 7-Jährige, immerhin 20% nutzen Smartphones. Aber was wir eben sehen, diese Jugendmedienpraxiskulturen sind an sich so heterogen wie die Jugend selbst. Es gibt ja nicht die Jugend, sondern eher die Jugenden. Jugendszenen, aber auch die jugendlichen Medienpraxiskulturen sind eben sehr heterogen. Was aber Jugendliche weltweit irgendwie verbindet, ist dieses Empfinden von Unsicherheit, von einer Überkomplexität, von diesem Gefühl, sich teilweise nicht beteiligen zu können an Diskursen, ja, auch an politischen Diskursen. Zu dem Thema werden wir wahrscheinlich später noch kommen. Und dieses Empfinden von Überkomplexitäten führt teilweise auch dazu, auf diesen Rückbezug auf das eigene. Wenn wir jetzt an den Selfism, also an diese Selfie-Kultur denken, beziehungsweise auch an YouTuber, die sich hauptsächlich mit Beauty-Tutorials beschäftigen, dann entsteht sozusagen eben auch dieser Eindruck, dass es ein Rückzug ist. Aber da gibt es noch viele andere Diskursebenen, die ich dann auch vielleicht ansprechen werde. Aber natürlich gibt es hier positive und negative Seiten. Vielfach werden diese Technologien genutzt, um lokale Freundschaften zu vertiefen, also wirklich was im engeren Umfeld ist, auch eben die soziale Einbettung zu unterstützen, aber auch die Autonomie von den Eltern, ein Privatraum, wo eben Eltern vielleicht nicht so einen Zugang haben. Ja. Dann geht es natürlich auch vielfach um Selbstwirksamkeit, Vernacular Creativity, also so eine Alltagskreativität, das Potenzial steckt natürlich da auch drinnen. Andererseits gibt es auch diesen Diskurs, in der Jugendforschung wird das eben mit der Ökonomisierung beschrieben, dass Jugendliche ja vielfach auch keine Freiräume mehr haben und irgendwie in diesem Zwang auch drinnen sind, freie Zeit permanent zu bewirtschaften. Also jede freie Minute wird dann sozusagen für das Beziehungsmanagement oder das, die Selbstinszenierung genutzt. Ja. Also das ist ein auch Diskursstrang, wie man das sozusagen erklären kann. Das Wichtige in diesem ganzen Universum ist natürlich die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist die Währung, um die es hier geht. Wie mache ich mich bemerkbar, wie inszeniere ich mich selbst? Und in dieser ganzen Flut an Informationen, es ist natürlich teilweise auch schwierig zu bewerten, was ist noch wichtig, beziehungsweise wie mache ich mich selbst wichtig, wie vergewissere ich mich meiner selbst. Grundsätzlich ist dieses Balancieren zwischen Chancen und Risiken, zwischen konfliktreichem oder risikohaftem Verhalten und eben einem Erlangen von Autonomie ja kennzeichnend für jugendliche Herangehensweisen im Allgemeinen, nicht nur für die Praktiken im Online-Space. Grundsätzlich diese intensive Durchdringung von virtueller Welt und sozusagen Offline-Welt ist natürlich auch dadurch entstanden, dass auf Webinhalte eben hauptsächlich mobil zugegriffen wird. Und da sehen wir eben so einen Trend eben von Login zu Always On. Das ist natürlich die technologische Basis für diese Dauerverbundenheit, für diese Distance Connectedness. Also da geht es ja auch sozusagen um einen Wandel der Emotionskultur, dass man sozusagen permanent mit seiner Peer Group verbunden sein kann durch diese Technologien. Ich werde dann auch noch zeigen, natürlich hat das auch viele negative Seiten, wie das auch von den Heranwachsenden selbst empfunden wird. Ja, hier sieht man von der Chat-App Line, die in Asien, also in Taiwan und Thailand sehr beliebt ist, hier wird ja eher WhatsApp genutzt, wieder praktisch den ganzen Tag hin und her geschrieben wird. Es kommt mittlerweile eben zu einer Ausdifferenzierung der Kommunikationskanäle, also es wird nicht mehr nur eine Plattform genutzt, sondern diese Plattformen haben für die Heranwachsenden wirklich sehr unterschiedliche Funktionen. Das heißt, zum Beispiel Chat-Apps sind jetzt eher das, was früher das SMS war oder eben auch, was früher über Facebook abgewickelt wurde. Also dieses Maintained Social Capital oder diese enge Anbindung an Freunde, das wird jetzt eher über Chat-Apps abgewickelt. Und am Höhepunkt sind eigentlich eher diese Bild-Sharing-Plattformen wie Instagram. Und Facebook ist mittlerweile schon eher alt geworden. Ja. Also da sehen wir, dass zum Beispiel in Österreich und Taiwan gleichermaßen Chat-Apps genutzt werden für die Kommunikation mit Freunden. Nach wie vor natürlich auch das Telefongespräch oder auch natürlich SMS. Hier haben wir auch abgefragt, mit wem man über Social Networking Sites noch Kontakt hat. Ganz interessant, in Taiwan ist das vielfach auch mit der Familie, ja, also das ist eher ein Kanal, der schon sozusagen der Familie zugeordnet ist, in Österreich auch viel mit den Kollegen, das heißt eher mit den distanzierteren Bekannten, ja, also nicht unbedingt nur mit den engen Freunden. Genau, aber was steckt dahinter? Hinter diesem Druck sozusagen permanent seine Notifications zu checken, sich permanent zu vergewissern seiner Existenz. Es geht um die Existenz durch Antwortpräsenz. Das heißt, ich muss permanent replizieren. Es herrscht ein gewisser Reziprozitätsdruck. Ich muss immer sofort antworten. Dadurch existiere ich. Ja? Dadurch bin ich in meiner Gruppe sozusagen präsent. Das hat natürlich dann auch solche Konsequenzen wie FOMO, Fear of Missing Out, also immer diese Angst, etwas zu verpassen, ist sicher so etwas, was individuell zu Stresssituationen auch führt. Ja? Genau, hier haben wir auch abgefragt zum Beispiel, wie schnell jemand eine Antwort auf eine Message sich erwartet. In Taiwan war das ja sofort. Ja. Die Österreicher waren etwas kulanter mit 24 Stunden, was ich aber dann in den Interviews erfahren habe, dass das sehr stark vom Kommunikationspartner abhängt. In Taiwan, unsere Befragten haben gemeint, ja, wenn mir jemand näher steht, muss ich nicht gleich zurückschreiben. In Österreich wurde das eher gegenteilig beantwortet, also wer mir wichtig ist, wer mir ganz nahe steht, dem schreibe ich sofort zurück. Genau. Grundsätzlich, bei all unseren Daten hat sich halt gezeigt, es geht darum, natürlich sehr viel um Identitätskonstruktion, um Reputation, die ich hier erwerben kann. Also diese ganzen Plattformen basieren ja sehr stark auf Reputationsmechanismen. Was kann ich tun, um von anderen positives Feedback auf meine Aktionen zu bekommen, was natürlich auch wiederum mit problematischen Nutzungen verbunden ist, weil das immer sozusagen so eine Gratwanderung ist zwischen Selbstoffenbarung, also Selbstentblößung auch, ja, weil je mehr ich von mir zeige, desto positiveres Feedback kriege ich wahrscheinlich, aber möglicherweise bin ich dadurch auch verletzlicher. Ja. Also dieses Presence-Streaming oder eben Live-Logging, also diese lückenlose Lebensdokumentation, die ja möglich wird durch solche Apps, beziehungsweise eben schon angefangen bei Facebook, war das der Fall. Ja. Ich schreibe über Dinge, die gerade passiert sind und darüber, was ich mag und teile Fotos. Ja. Also hier geht's, also der Großteil der Heranwachsenden setzt sich hier mit irgendwie persönlichen Interessen auseinander oder teilt eben emotionale Erfahrungen, Gefühle, sozusagen Stimmungen. Ja. Genau. Wie gesagt, der Altersdurchschnitt bei Facebook steigt ab dem Zeitpunkt, wo die Elterngeneration sich da sozusagen breit gemacht hat, hat das bei den für die Heranwachsenden eben an Attraktivität verloren. Jetzt gibt es sehr stark eine Hinwendung zu diesen Bildplattformen. Instagram ist da die beliebteste. Genau. Also Nutzerzahlen steigen auch bei Facebook nicht mehr und bei Instagram noch immer. Genau, worauf verweist das? Es verweist auf einen, wie das in den Kulturwissenschaften genannt wird, Pictorial Turn, also die Hinwendung zu Bildpraktiken, die Ikonisierung von Kommunikationsformen, wie wir es auch vorhin gesehen haben, diese Sticker oder auch der Emotionsausdruck durch solche sehr kompakten Bildformate, ist sehr beliebt und natürlich ist das auch ein jugendkultureller Ausdruck, der sicher auch früher schon stattgefunden hat, aber jetzt natürlich einen größeren Raum hat und natürlich kommt auch noch diese Wandelbarkeit des digitalen Bildes hinzu. Ich kann natürlich dieses Bild verändern und das eröffnet auch Möglichkeiten, um natürlich andere zu mobben. Also durch Instagram sind jetzt auch wieder ganz neue Formen von Mobbing entstanden, ja, die laut aktuellen Studien, beziehungsweise auch was unsere Ergebnisse sagen, teilweise schwerwiegender sind als traditionelle Formen des Mobbings. Also es ist natürlich das Bild auch immer eine Repräsentanz meiner Person. Ja? Und wenn, nachdem hier eine sehr starke Außenfokussierung auch erkennbar ist, ist das natürlich dann auch sehr verletzend. Andererseits positiverweise kann man natürlich auch sagen, diese Praktiken dienen sehr stark der Gruppenaffirmation, also dass man sich in der Gruppe sozusagen darstellt und auch dieses Gefühl des Gruppenzusammenhalts hier zelebriert. Ja, das hat auch Ritualcharakter sozusagen und zeigt uns auch, dass sich Vergemeinschaftungsformen sehr stark wandeln, dass das hauptsächlich affektive Gemeinschaften sind, also nicht mehr durch Tradition oder Familie vordefinierte Gemeinschaften, sondern Gemeinschaften, die ich sozusagen selbst suche, die eben deterritorialisiert funktionieren. Das heißt, wenn wir jetzt auch an die Flüchtlinge denken, also die Gemeinschaften konstituieren sich auch unabhängig von Territorien durch digitale Medien. Also ich kann Verbindungen aufrechterhalten, die ich vorher vielleicht nicht aufrechterhalten hätte können. Und ganz wichtig, diese Gemeinschaftsformen sind natürlich affektiv und basieren eher auf ästhetischen Zusammengehörigkeiten. Ja. Genau. Wenn wir jetzt zum Performative Turn kommen, zu diesem Selfie-Kult, was sagt uns das? Jugend spiegelt ja immer irgendwie auch Gesellschaft wider. Im Grunde sieht man da auch irgendwie so einen Visibilitätszwang, also dass ich alles praktisch sichtbar machen muss und mich selbst inszenieren, weil natürlich in der Gesellschaft diese Selbstinszenierungskompetenz auch sehr entscheidend ist für den Erfolg, ja. Das heißt, man kann nicht nur sagen, ja, das ist ein Blödsinn, was da betrieben wird. Es ist eher so sozusagen so ein Kommunikationscontrolling, auch bei den YouTubern zum Beispiel. Ja. Ich sende etwas aus und bekomme unmittelbares Feedback auf meine Selbstdarstellung und kann sie natürlich dann auch sofort abwandeln. Ja. Gibt natürlich auch schon einen Gegentrend dazu, gegen diese Veräußerung des Selbst, eine digitale Avantgarde, die sich da formiert und sozusagen diese Veräußerlichung stark ablehnt und eben eher auf Privatheit und Beziehungsqualität setzt. Unter diesem Schlagwort auch Digital Detox firmiert diese Bewegung jetzt. Ein ganz interessantes Projekt ist Selfie City Net, wo wirklich weltweit Selfies gesammelt wurden und sozusagen untersucht wurde, wie positionieren sich die Leute auf den Fotos, was zeigt das über die Position von Individuum und Gesellschaft, also ist ganz interessant, sich das anzuschauen. Gut, welche Mechanismen greifen denn da? Also wenn Sie jetzt an so YouTube-Stars denken, wie gesagt, Milam ist zum Beispiel einer, die hauptsächlich so Schminktutorials hier sozusagen online präsentiert. Es gibt natürlich auch so parodistische Gruppen, Waititi, die haben sich jetzt mittlerweile aufgelöst, oder die Lochis, ja, wo es eher so um Parodien eben geht. Ja. Teilweise wirkt das, was die tun, sehr unkritisch oder irgendwie auch uninteressant. Aber die Mechanismen da greifen, sind Mechanismen des sozialen Vergleichs. Heranwachsende wollen sich sozusagen irgendwie ihrer selbst vergewissern, und das funktioniert sehr oft über den Vergleich mit anderen. Und wenn da jetzt eine Medienperson ist, die mit meiner Lebenswelt sehr viel gemeinsam hat, kann ich mich mit der natürlich eher vergleichen als jetzt mit jemandem Überhöhten, mit dem ich überhaupt nichts gemeinsam habe. Ja. Also diese sozialen Vergleichsprozesse finden insgesamt hier sehr stark statt, ja, auch bei diesen ganzen Bildplattformen etc. Mit engen Personen vergleiche ich mich eher auf Augenhöhe. Das heißt, das ist die Ähnlichkeitshypothese. Ich kann mich mit Leuten, die sozusagen mir ähnlich sind, natürlich gut identifizieren. Und Aufwärtsvergleiche finden eher mit, also Aufwärts- und Abwärtsvergleiche finden eher mit Personen statt, die nicht aus meinem engeren Kreis sind, also eher mit distanzierteren Bekannten. Und das ist eben ein sehr wichtiger Mechanismus, der da greift. Ja. Der birgt aber natürlich auch problematische Seiten, was man schon bei den Forschungsarbeiten zu sozialen Netzwerken, also Facebook, gesehen hat, dass hier es manchmal natürlich Gruppen gibt, die sich rund um ein soziales Engagement konstituieren. Ja. Aber der Großteil sind sehr abgeschlossene Netzwerke, wo ich mich eher wenig auseinandersetze mit anderen Meinungen. Das heißt, es sind eher sozusagen more of the same, eine Diskurskultur oder eine Diskussionskultur, dass ich mich mit anderen Meinungen auseinandersetze, wird durch dieses auch Homophilie-Prinzip, also dass ich mich immer mit gleichen geselle, nicht unbedingt gefördert. Ja. Das zeigt uns natürlich, hier lassen sich viele Paradoxien und Ambivalenzen feststellen. Einerseits fördern konvergierende Medientechnologien soziale Nähe, also dieses Gefühl, sozial eingebettet zu sein. Aber natürlich bedeutet das teilweise auch einen Verlust der Privatsphäre, beziehungsweise eben dieses nicht mehr das Gefühl haben, etwas für sich behalten zu müssen, ja, diese Veräußerlichung, beziehungsweise eben natürlich FOMO, Fear of Missing Out, eben auch dieser Kontrollzwang, dass ich permanent checken muss, ob mir jemand geschrieben hat, was geschickt hat etc. Andererseits wäre es natürlich eine Erweiterung der Handlungsspielräume auch. Ja? Einerseits eben Selbstreflexion, Selbstverbesserung, eine Diversifizierung der Möglichkeiten des emotionalen Ausdrucks. Das haben wir sehr stark zum Beispiel in Thailand gesehen, wo die Heranwachsenden wirklich das Netz noch sehr stark als dritten Raum wahrgenommen haben, also einen Raum, wo sozusagen Hierarchien, soziale Konventionen und solche Dinge nicht so stark greifen und wo ich dann sozusagen enthemmter kommunizieren kann. Zu dieser Enthemmung möchte ich aber dann eben jetzt des Weiteren kommen, inwieweit kann man natürlich hier auch asoziales Verhalten feststellen oder problematische Nutzungsweisen. Einerseits gibt es schon so dieses Phänomen der Social Media Depression oder Depression, also im Sinne sozusagen nicht geliked werden heißt gleichzeitig Ablehnung, ja? Oder auch bei Instagram, wenn etwas nicht geliked wird oder nicht sozusagen gutiert wird, ist das automatisch gleichzusetzen mit Ablehnung, was bei vielen natürlich zu dem Gefühl des Ausschlusses führt. Flaming, beleidigende, gehässige Kommentare. Die Hemmschwellen sind natürlich bis zu einem gewissen Grad geringer. Das sagt uns eben die Disinhibitionsthese, also diese Enthemmungsthese, die auch schon früher belegt wurde für Online-Environments. Es kommt natürlich jetzt ein Faktor dazu, dass es zum Beispiel auf Social Media oder auch diesen Plattformen, ja, dass das ja nicht mehr das anonyme Internet ist, das es mal war, ja, sondern dass ich hier auch irgendwie einen Authentizitätsdruck habe. Ich muss permanent natürlich mich als Person auch preisgeben. Das könnte die Disinhibition ein bisschen schmälern, aber wir sehen, dass trotzdem dadurch, dass diese Technologien dazwischen sind, die Hemmschwellen schon sozusagen gesenkt sind. Was man natürlich auch an Hate Speech sieht, wozu wir ja heute noch einen Vortrag hören werden. Insofern wird jetzt viel diskutiert, ob sozusagen diese permanente Verbundenheit mit Apps und anderen, ob das nicht sozusagen neue Abhängigkeiten herstellt. Es gibt eine relativ aktuelle Studie zu dieser App-Generation, also es ist schon wieder eine neue Generation sozusagen, dass sozusagen durch dieses permanente sich Veräußerlichen auch die Innenschau oder die Reflexion ein bisschen zu kurz kommt und die Vereinzelung eher zunimmt. Also dieses Gefühl, immer von anderen umgeben zu sein, aber trotzdem einsam zu sein. Ja. Also man kann das jetzt natürlich sehen als Technikpessimismus. Ich werde das dann nachher auch noch darstellen, dass natürlich diese Potenziale, dass die Fähigkeiten da sein müssen, um diese Potenziale auch zu nutzen, die es hier gibt für Alltagskreativität etc. Diese Studie hat auch gezeigt, dass die künstlerische Kreativität, also der künstlerische Ausdruck, schon ansteigt. Also diese Möglichkeiten werden schon auch genutzt. Andererseits werden natürlich Textarbeiten, also wo es mit linearen Codes funktioniert, meist etwas einfacher. Ja. Das ist eine andere Logik, die Verbildlichung der Kommunikation. Genau, aber was natürlich auch entsteht, ist diese Abhängigkeit von Apps. Jetzt wenn Sie zum Beispiel denken, Orientierung, also viele Heranwachsende kennen das Gefühl gar nicht mehr, so in einer Umgebung irgendwo verloren zu sein, ja, sich nicht auszukennen. Ich muss persönlich sagen, ich schätze es auch sehr, ich bin auch schon App-dependent, was Orientierung betrifft, aber natürlich ist immer die Frage, inwieweit ermächtigt mich die Technologienutzung, etwas zu tun und inwieweit macht es mich abhängig, ja. Genau, Mobbingformen haben sich natürlich eben, wie gesagt, auch stark gewandelt durch diese Hinwendung zu Bildplattformen. Hier so eine Auflistung, was es da gibt. Ich will jetzt gar nicht näher auf dieses Thema Mobbing eingehen, aber natürlich kann das wieder zu neuen Ausschlussmechanismen führen, weil es ist schon auch erwiesen, dass natürlich, wenn man mit seiner Selbstdarstellung hier negative Reaktionen bekommt, dass man dann automatisch weniger natürlich hier auch teilnimmt und sich weniger artikuliert. Ja, insofern Genau, diese Enthemmungseffekte sind schon eben, wie gesagt, für andere Online-Environments auch festgestellt worden, aber das ist eben, das sind Effekte, die man jetzt sehr stark auch wieder sieht, ja, wenn hier hetzerische Botschaften zum Beispiel geschrieben werden, beziehungsweise auch persönliche Angriffe stattfinden. Ja. Genau, eine andere These, die hier vielleicht jetzt auch wieder greift, ist die These der Schweigespirale. Genau, also dass Menschen natürlich denken, wenn sie sehen, viele Leute äußern sozusagen sich in einer Tendenz und wenn die sozusagen glauben, die Mehrheit ist ihrer Meinung, dann sind sie dazu angeregt, noch mehr dazu zu sagen. Und diejenigen, die nicht diese Mehrheitsmeinung haben, verstummen dann immer mehr. Ja, also die Frage ist natürlich, wirkt diese Schweigespirale auch online? Dazu gibt es noch relativ wenige Studien, aber es gibt schon, es kommt auch auf das Thema an. Ja? Wenn das ein sehr kontroverses Thema ist, kann man sagen, dass die Schweigespirale schon eben auch hier anwendbar ist. Was ist der Schlüssel zu diesen Problemen? Wie gesagt, wir haben am Anfang schon sozusagen dargestellt, es gibt nach wie vor den Digital Divide. Er hat sich verlagert auf andere Ebenen, aber sozusagen geht es natürlich darum, ein vielfältiges Konzept von Digital Literacy zu fördern. Da gibt es unterschiedliche Ebenen. Die instrumentelle Ebene wird meist von den Heranwachsenden sehr gut beherrscht. Andererseits natürlich so Dinge wie informationsbezogene Kompetenzen, also wie bewerte ich Informationen, wie bewerte ich die Quellen von Informationen, wie nutze ich diese Informationen für mich und für meine Zukunft in einem sozusagen Kontext, das hängt ja auch mit dem Weltwissen zusammen, das jemand hat. Also das sind Dinge, die auf jeden Fall noch gefördert werden müssen, weil es ist auch erwiesen, dass Erwachsene zwar vielleicht, was das Technische betrifft, teilweise weniger kompetent sind als Heranwachsende, aber natürlich diese anderen Ebenen der Digital Literacy sind teilweise nicht so ausgeprägt. Ja. Ganz wichtig eben auch diese kreative Komponente, wie kann ich vielleicht auch zum Beispiel programmieren, es muss jetzt nicht jeder programmieren können, aber wie funktioniert Code zum Beispiel, ja. Insofern gibt es jetzt diesen Second Level Digital Divide, also nachdem nicht alle, also dieses Wissen um diese einzelnen Kompetenzebenen natürlich nicht gleich verteilt ist, genau. Also insofern gilt es die Potenziale auszuloten von dieser Remix-Culture und von dieser DIY-Culture, dass man sozusagen selbst hier Inhalte produzieren kann und neue kollaborative Formen der Produktion von Inhalten bestehen. Also da kann man natürlich noch mehr ausloten. Vielleicht zum Abschluss noch so eine interessante Sache aus Vietnam. Da habe ich ein Kollektiv kennengelernt, die produzieren Memes und das ist vielleicht keine direkte Form der Kritik oder der politischen Auseinandersetzung, aber eine indirekte, weil hier politische Themen sehr, sehr parodistisch angesprochen werden, indem man sozusagen Disney-Filme neu vertont. Und diese Charaktere sind dann immer die sind versehen mit Charakteren, die sozusagen in Vietnam wichtig sind oder irgendwie politisch eine Rolle spielen, oder es wird sozusagen der Gap zwischen Arm und Reich thematisiert, nur ganz kurz. Insofern gibt es schon natürlich viele neue Formen der Partizipation oder der kritischen Auseinandersetzung. Also es ist nicht nur eine Übersetzung, sondern eine Neuvertonung mit neuen Geschichten. So hört sich das an. Ja, also nur als kleiner Eindruck, was hier auch natürlich an Ausdruck möglich ist. Ja, in Zukunft, wie gesagt, Förderung der digitalen Teilhabe ist sicher wichtig, auch für gesellschaftliche Teilhabe. Und ja, ich freue mich jetzt noch auf die weitere Diskussion bzw. auf die weiteren Vorträge und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Vielen Dank, Frau Köln, für die sehr interessanten, für den sehr interessanten Vortrag. Jetzt möchten wir auch das Publikum bitten, vielleicht wenn Sie auch schon Fragen haben, diese auch zu stellen. Dazu sage ich nur ganz kurz, die Kolleginnen hinten haben die Mikrofone auch dabei und bitte warten Sie, bis das Mikrofon wirklich bei Ihnen ist, dass wir alle Ihre Frage richtig hören können. Hat wer vielleicht von Ihnen schon eine Frage? Hier hinten, bitteschön.
Mich würde interessieren, wie Sie zu der Gruppe der Digital Avantgarde gekommen sind. Also die dürften ja nicht so viel im Netz unterwegs sein.
Naja, das Interessante ist, dass sozusagen diese Bewegung an sich sich schon formiert hat in sehr medienaffinen Kreisen. Also es geht nicht so sehr um die Ablehnung sämtlicher digitalen Medien, sondern eher um so ein digitales Situationsbewusstsein, dass ich diese Medien wirklich selbstbestimmt einsetze und sozusagen bewusst eine Reduktion betreibe. Also eigentlich hat sich das formiert so eher im Kontext der Medienkunst, der digitalen Kunst, wo Leute wirklich sich sehr intensiv auch mit den Systemen auch auseinandersetzen auf einer Code-Ebene und sozusagen natürlich auch in dem Sinn, dass das Internet zu einem immer sozusagen proprietäreren Raum wird, wo sozusagen diese Utopie der 90er Jahre vom freien Internet, wo jeder Zugang zu Wissen etc. zu allen Ressourcen hat, dass der ja nicht eingelöst wurde, indem das ja immer stärker kommerzialisiert wurde. Wir wissen, dass Facebook etc. ja an sich Datensammlungsmaschinen sind, die ja sozusagen möglicherweise nur ein verlängerter Arm des Geheimdienste sind, wenn man es jetzt sozusagen überspitzt formuliert, aber sozusagen diese digitale Avantgarde sieht sich eher so als politische Bewegung auch teilweise um sozusagen um für ein freies Netz, für ein freies Internet, wo ich selbst entscheiden kann, wem ich meine Daten gebe. Sozusagen in dem Kontext hat sich das formiert, was dann eben auch dazu führt, dass man sozusagen sich nicht von der Technologie kontrollieren lässt und von jeder Notification ablenken vom Gespräch mit dem physisch co-präsenten anderen.
Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Da hinten vielleicht war noch eine Frage. Sonst eine Frage hätte ich noch. Und zwar, Sie haben auch bereits von technologischen Entwicklungen, wie rasant es eigentlich geht, also was vor einigen Jahren Facebook so stark war, ist mittlerweile Snapchat oder WhatsApp oder was auch immer. Müssen sich auch Erwachsene überall so mit dieser technologischen Entwicklung also auskennen oder geht es eigentlich um den Inhalt?
Ja, interessante Frage, wenn wir jetzt an die Ebenen der Digital Literacy denken, natürlich diese eine Ebene ist der kompetente technische Umgang, dass ich überhaupt Zugang habe dazu, aber den würde ich jetzt mal nicht für so wichtig halten. Ja, ich muss nicht mit jeder Technologie dann extrem professionell umgehen können. Viel wichtiger ist schon eben diese Informationsbewertungskompetenz und auch das sozusagen, dass ich das Ganze kontextualisieren kann, was ich da finde. Ja? Also da gibt es Unmengen von Daten, die ja eben auch bewertet werden müssen. Also insofern sicher so ein Grundlevel an Kompetenz sollte man sich sicher aneignen. Und was auch ganz wichtig ist, schon teilweise sich das von den Kindern oder ja, Jugendlichen auch als Experten sozusagen zeigen zu lassen, ja, um denen auch ihr Gefühl der Selbstwirksamkeit dazu lassen, sozusagen ihre Kompetenzen. Aber sozusagen sollte eher, glaube ich, so ein synergetisches Verhältnis sein. Mhm.
Vielen Dank. Ich glaube, wir hätten Zeit noch für eine Frage. Da hinten, glaube ich. Ja, bitteschön.
Ja, hallo. Meine Frage wäre, Sie hatten gleich am Anfang auch gesagt, dass es da durchaus Klassenunterschiede gibt, auch bei den Digital Natives. Warum denn da jetzt ausgerechnet die Unterschicht rausfallen würde? Denn vom Zugang zu den Geräten her bildet sich das eigentlich nicht ab. Ich glaube, von den Kompetenzen her straucheln die Jugendlichen alle relativ ähnlich. Also warum jetzt die Unterscheidung, die...
Also es ist ganz interessant, da gibt es ja auch verschiedenste Studien dazu. Die eine Studie habe ich gezeigt, weil sozusagen natürlich mit Schulzes Milieubegriff lässt sich das sozusagen sehr gut erheben, welche unterschiedlichen Milieus da gibt. Ja, aber der Milieubegriff ist natürlich auch sehr stark diskutiert worden. Aber es gibt auch sozusagen Zeichen dafür, dass insgesamt die Vielfalt an Möglichkeiten, die es gibt, jetzt auch zum Beispiel bei Apps oder bei Informationssuche, vielfach auch von Studierenden nicht ausgeschöpft wird. Ja? Dass das hauptsächlich, der Hauptanteil sind wirklich diese Nutzungen für Unterhaltung, Entertainment, das sind übergeordnet eigentlich die Hauptnutzungen. Trotzdem, sozusagen diese Kompetenz, Information zu bewerten, das ist trotzdem nach wie vor sozusagen sehr stark gekoppelt an das, wie stark werde ich sozusagen auch in der Schule von den Eltern herangeführt an die Technologien. Das ist ja etwas, was nicht unbedingt nur mit der Technologie zu tun hat. Das sind, soziale Ungleichheit pflanzt sich da sozusagen eigentlich nur fort. Ja? Und diese These, der New Digital Divide, ist, wer sozusagen mit diesen Technologien Zeit verschwendet, ja, und sie nur als Anwender nutzt, aber nicht als sozusagen jemand, der da was beiträgt zum Netz, der selbst etwas kreiert. Ja? Also ich muss sozusagen die Kompetenzen auch haben, sozusagen wirklich das produktiv und oder sozusagen für die Selbstermächtigung nutzen zu können. Und das sind schon sozusagen nach wie vor Unterschiede, durch den sozioökonomischen Status begründete Unterschiede da. Mhm.
Vielen, vielen Dank, Frau Köln, für den, wie gesagt, sehr spannenden Vortrag und auch für Ihre Antworten, und vielen Dank ans Publikum auch. Und so kommen wir dann weiter mit unserem zweiten Format für die heutige Tagung. Dankeschön. Applaus